Sonntags bin ich ja auch im Gottesdienst und sonntags höre ich ja auch eine Predigt, nämlich in der Regel meine eigene. Wenn ich die dann halte, bin ich so ein Stück dabei und es ist ein ziemlich intensives Geschehen so beim Predigen, weil das eine ist ja das, was man mitbringt, dann aber auch ist es für mich wichtig, auch während des Predigens, sage ich mal, auf Empfang zu Gott zu sein und auch mit einer Antenne so bei den Zuhörern zu sein. Das ist eine ziemlich intensive Sache, was dazu führt, dass man seine eigene Predigt ein Stück anders erlebt und es manchmal interessant ist, sie zum Beispiel auch nochmal zu hören. Gelegentlich höre ich meine Predigt dann auch nochmal und es ist dann manchmal interessant, dann ganz anders zuzuhören, viel mehr der Zuhörer zu sein und nicht in diesem aktiven Geschehen auch zu sein. Und dann gibt es ein anderes Phänomen, dass die Predigt immer wieder auch zu mir zurückkommt. Ne, das kann man sich auch vorstellen, ne, das, was man in die Welt setzt, da hat man was mit zu tun manchmal gibt es dann auch wie so ein geistliches Zeugnis so in der Predigt, dass manchmal etwas kommt, so, ach Mensch, das hättest du noch sagen sollen oder das wäre auch noch wichtig gewesen, oh, das führt so weiter. Oder manchmal ist es so, dass die Botschaft so zu mir zurückkommt und mich selbst konfrontiert und entsprechend ich da auch geistlich reagieren muss. Und so war das letzten Sonntag auch. Letzten Sonntag habe ich über Glauben gepredigt, bewusst in diese Haltung des Glaubens einzutreten und dass der Glaube etwas ist, unsere Nachfolge zu leben, um zu gestalten, um zu siegen, um zu erringen. Und eine ganz wichtige Seite des Themas Glaubens und wie ich selber bei mir gemerkt habe auch, dass Glaube ganz oft etwas ist, es geht um Errettung, um die Ewigkeit, was ja auch richtig und gut ist. Oder dass es darum geht, um diese Beziehungsdimension mit Gott, was ja richtig und gut ist. Aber dass es daneben diese Seite des Glaubens gibt, wo der Glaube wie eine Kraft ist, ein Werkzeug ist, was wir brauchen. Und Hebräer 11 ist so die wesentliche Grundlage der Predigt gewesen und soll es auch diesen Sonntag sein. Und mich hat das Thema sozusagen nochmal ein bisschen in einer heiligen Weise umgeworfen, dass ich das Empfinden habe, dass es einen wirklich so wichtiger Bereich, diese Art des Glaubens als Werkzeug, als Kraft, als vielleicht auch als Waffe, ja, als Waffe, Waffen des Lichts, wie es in der Bibel heißt, zu benutzen, um gerade in dieser Zeit zu bestehen. Es ist für jede Zeit wichtig, aber gerade für Zeiten, in denen ein Druck auf der Gemeinde ist, weil das, was wir momentan erleben, ist nichts anderes als eine Form der Verfolgung. Und die Verfolgung der Gemeinde Jesu Christi funktioniert momentan nicht auf der Ebene, dass jemand etwas gegen Jesus sagt, dass Bibeln verboten werden, dass geistliche Leiter inhaftiert würden oder so weiter, dass man sich nicht versammeln dürfte. So funktioniert Verfolgung zurzeit nicht. Aber es ist eine Quasi-Verfolgung, eine Als-Ob-Situation, weil Gemeinde sehr behindert ist, weil manche Leute eben nicht mehr zu Versammlungen kommen können. Auch ich als Pastor meiner Arbeit sehr behindert bin, dass ein Effekt entsteht wie Verfolgung. Nicht schwere Verfolgung, es gibt natürlich noch ein ganz anderes Level, aber das zu verstehen. Wir sind in einer Zeit der Verfolgung. Und in der Zeit der Verfolgung gibt es nur eine Antwort, die richtig ist, die man tun muss. Ich wende mich mit dem Herrn mehr zu. Es ist wichtig zu glauben, es ist wichtig anzuhängen, es ist wichtig zu überwinden. In Verfolgung kannst du nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern der Herr ist umso wichtiger. Und das ist dann auch die Chance von Verfolgung. Und in der Kirchengeschichte ist Gemeinde gerade dann immer wieder auch besonders gewachsen, wenn Menschen sich dem Herrn intensiv zuwenden, wozu Verfolgung führen kann, aber nicht muss. Es gibt auch die Seite der Verfolgung, wie der Frosch, der langsam warm gekocht wird. Der Frosch ist in einem Wasser und das Wasser wird langsam erhitzt und ist eben so langsam. Deswegen kriegt der Frosch, es wird wärmer, wird immer schlapper, und er springt nicht raus. Würde das Wasser schnell warm werden, würde er rausspringen und er würde es checken. Und das ist das Wichtige in dieser Zeit wirklich zu antworten. Und eine wesentliche Antwort ist, das Thema Glaube in der Ebene Werkzeug, Waffe, Sieg neu zu besetzen, intensiver zu besetzen, dass wir wirklich mit Glauben handeln. Ich glaube, wir sind in unserer Zeit, und ich schließe meine Person ein, in eine gewisse Bildungslastigkeit, in eine gewisse Verstandeslastigkeit gekommen, wo man viel nachdenkt und tut. Und das ist auch wird, das ist richtig, ne? Das ist nicht verkehrt. Gott hat den Verstand geschaffen. Es geht hier nicht auf der einen Seite ist Glaube, auf der anderen Seite ist Verstand. Das ist nicht die Botschaft. Der Verstand ist gut von Gott geschaffen. Wir sollen Erwachsene am Verstand werden. Wir brauchen Offenbarung und Jesus ist ja nicht umsonst Lehrer. Es ist ja kein Unfall, dass Jesus auch als Lehrer auftritt. Nein, sondern weil er uns lehrt und wir das auch unbedingt brauchen. Aber er ist eben auch der, der unser Herzen anspricht, der Prophet ist und dass wir richtig in den Glauben kommen. Letztendlich dient ja die Lehre auch dem Glauben. Ich lese mal die ersten Verse aus dem Hebräerbrief. Das ist so Hebräer, nee, nicht aus dem Hebräer, aus Hebräerbrief 11, die ersten Verse, so rum. Genau, muss ich mir nochmal hier hinblättern. So, okay. Also, wie hieß es doch da gleich über den Glauben? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben. Durch den Glauben haben sie Zeugnis empfangen. Durch den Glauben haben die Vorfahren ein Zeugnis empfangen. Sie haben sich dem Glauben ausgesetzt, sie haben sich für den Glauben entschieden und gerade dann das Zeugnis bekommen. Und mir wird so bewusst, dass wir oft die andere Reihenfolge haben. Dass wir eher, dann denken wir nach, dann prüfen wir, dann machen wir, dann haben wir ein Gebäude, haben eine Argumentation, eine gewisse Basis und dann glauben wir. Aber dass hier eine andere Reihenfolge, dass wir zu einer anderen Reihenfolge aufgerufen sind. Und ich glaube, dass wir dieses Geheimnis ganz neu ergreifen müssen. Herr, wie glaube ich eigentlich? Nicht nur, ich halte Jesus fest und ich glaube, dass er mir vergeben hat und ich glaube, dass er mich liebt und ich glaube, dass für die Ewigkeit. Sondern im Hier und Jetzt wirklich in diese Ebene des Glaubens zu kommen. In den Themen, die vielleicht meine Ehe betreffen, meinen Arbeitsplatz betreffen, meinen Gemeindedienst betreffen. Vielleicht auch meine Frage nach Freiheit betreffen. Wie viel kann ich mich bei Corona trauen, wie viel kann ich mich nicht trauen? Ganz neu zu sagen, Mensch, was ist eigentlich auf der Ebene des Glaubens eigentlich möglich? Oder wo lebe ich eigentlich total verstandesorientiert? Mich leitet die Vernunft. Natürlich als Christ leitet einen natürlich immer der Heilige Geist, das ist natürlich ganz klar. Steht ja auch hier so in der Bibel, dass das so ist, also bin auch ich immer vom Heiligen. Nein, vollkommener Quatsch. Wer so ein bisschen ernsthaft dabei ist, weiß, dass es einen Unterschied gibt. Ich werde nicht immer vom Heiligen Geist geleitet. Es hat was mit meiner eigenen Offenheit zu tun, mit meinem Entschluss zu tun, auch mit meinem Lebensstil zu tun, ob mich der Heilige Geist überhaupt leiten kann. Und da ist dieses Ja zum Glauben wichtig. Ich entscheide mich neu für ein Ja. Und ein Glaube kann sich für Mut entscheiden. Ein Glaube kann auch sagen, da ist eine Gefahr, aber ich gehe trotzdem. Wie oft ist ein Gespräch so, ja, aber da ist auch schon mal was schiefgelaufen. Oder jetzt mit diesem ganzen Infektionskramszeug. Ja, das kann aber auch daneben gehen und so. Und da habe ich einen Bericht gelesen und da war jemand erst 12 Jahre und ist an Corona gestorben und was ich was. Wo irgendwelche Details oder Geschichten, die also auch in der Regel nicht ordentlich beurteilt sind, dann eigentlich dem entgegenstehen, in Glauben und in Freiheit weiterzugehen. Das ist das normale Lebensgefühl, das normale Fahrgefühl von Israel. Lies mal im Alten Testament die Geschichte von Israel. Ist das eine sichere Geschichte? Ist das komfortabel, Komfortzone? Boah, ist es nicht. Und auch in diesen Tagen, ich habe schon immer einen Respekt vor den Israelis, dass sie eigentlich gewohnt sind, mit Attentaten und Kriegsbedrohungen zu leben. Ne? Jemand, der jetzt so alt ist wie ich bin jetzt 46, hat schon mehrere Kriege miterlebt. In der Regel ist in jeder israelischen Familie jemand durch Terroranschlag zu Tode gekommen oder mindestens schwer versehrt worden. Wie lebst du da? So als Deutscher wirst du denken, boah, eine Versicherung abschließen, nichts gegen Versicherung, Manfred, ja? So, ne? Aber muss ich eine Versicherung abschließen, geht ja gar nicht, ich muss auswandern, ich muss mir einen Bunker bauen und so. Ne? Eine ganz andere Mentalität, nee, ich lebe in dieser Welt, auch wenn sie unsicher ist und bin trotzdem frei und ich bin trotzdem froh. Ich glaube, dass diese Zeit, in der wir leben, uns ganz neu herausfordert, vielleicht sind wir dort nie gewesen oder endlich dazu zu kommen, wie sieht denn eigentlich Glaubensleben wirklich aus? Wie sieht denn Glaubensleben wirklich aus? Und wie sieht dann ein Christsein aus, was eben auch stark ist und was einen Unterschied macht zu den vielen anderen Menschen um uns herum? Kann es sein, dass die Leute gar nicht unsere Traktate zuerst brauchen, sondern dass sie erstmal ein Beispiel brauchen, was ist ein cooles, starkes, fruchtbares Menschsein? Den Kopf niederhängen lassen kann ich auch alleine. Mich streiten kann ich auch alleine. Meine Ehe gegen die Wand fahren kann ich auch alleine. Und das Beispiel liefern wir Christen oft ab. dass es eine Art von Leben ist, wo die anderen sagen, das kann ich auch alleine, da kann ich mir die Geburt und den ganzen Kram auch schenken. Sondern wo wir etwas brauchen, dass in unserem Leben Kraft deutlich wird. Dann kann man sagen, ja, kann ich aber nicht machen und so. Aber wenn ich in die Bibel schaue, ist mit dem Thema Glauben genau das verbunden, dass plötzlich Kraft kommt. In Hebräer 11, Vers 30, das sind ja jetzt viele Glaubensbeispiele jetzt genannt hier im Hebräerbrief, und in 30 steht, habe ich letzten Sonntag auch erzählt, diese Mauern Jerichos, sie sind durch Glauben gefallen. Es ist wichtig, etwas, was wir wissen, vielleicht neu zu sortieren. Weil natürlich könnte man sagen, Gott hat Israel geholfen und hat ihnen Sieg gegeben und dann haben sie Jericho eingenommen. Und das ist grundsätzlich richtig. Aber wie hat Gott das denn getan? Gott hätte natürlich auch ein paar ordentliche Engel dahin schicken können und dann schnips und zack, Jericho ist eingenommen. Aber so hat er es nicht getan. Sondern er hat Israel angesprochen, ich will von euch, dass ihr das und das tut, gehorsam seid, dass ihr mir glaubt. Und dann sind sie eben um diese Stadt lobpreisend rummarschiert. Ja? Interessante Kriegsform. Ne? So ist ja auch irgendwie ein bisschen sanftmütig. Ja? Jetzt nicht mit Blutvergießen, Panzern und solchen Geschichten, sondern einfach den Herrn preisen und so. Ja, so seine Mauer fallen. Natürlich fällt so eigentlich keine Mauer. Aber sie haben geglaubt und dann heißt es in Vers 30, durch den Glauben sind die Mauern Jerichos gefallen. Durch den Glauben sind die Mauern Jerichos gefallen. Welche Mauern sollten in deinem Leben durch Glauben fallen? Hast du Mauern in deinem Leben, die da eigentlich gar nicht hingehören? Die dich vielleicht einkerkern? Wie bespricht von sowas, ne? Dass es Kerker gibt, in denen wir leben? Gibt es vielleicht eine Mauer in deiner Familie, die da eigentlich gar nicht hingehört? Eine Mauer in deinem Herzen zum Herrn, die da gar nicht hingehört? Und dass es genau Glauben braucht, dass diese Mauern fallen können. Und dass es in deinem Umfeld vielleicht ein mega Zeugnis sein könnte, wenn andere das mitkriegen. Da ist ja eine Mauer gefallen. Sie ist ja plötzlich ganz anders. Er redet ja plötzlich ganz anders. Wie jetzt? So hat Jesus übrigens Mission damals gemacht. Jesus hat vor allen Dingen durch Kraft gepredigt. Jesus hat hauptsächlich durch Kraft gepredigt. Dann denkt man, tja, der Jesus, das ist ja auch so einer. Der hat natürlich auch bessere Karten vom Herrn gekriegt. Ich habe so ein blödes Blatt, das kann ich gar nicht alles ins Skat drücken. Ne, wer Skat spielen kann, weiß, was ich meine. Kannst keine 10 Karten ins Skat drücken. Aber die Bibel gibt uns eine Anleitung. Und nochmal, sie heißt Glauben. Und wir dieses Geheimnis neu begreifen müssen. In Markus 9, Vers 23 heißt es, denen, die glauben, ist alles möglich. Denen, die glauben, ist alles möglich. Vollmundige Aussage, Mensch, aber wenn sie Jesus Christus sagt, müssen wir sie stehen lassen. Und ich glaube, er kennt sich auch aus mit der ganzen Materie. Denen, die glauben, ist alles möglich. Es ist vielleicht genau der Aufbruchsruf in diese Zeit. Jesus, bitte lehre mich neu glauben. Ich bin da irgendwie so ein bisschen verkopft oder was nicht auch immer oder ein bisschen zu mir, immer nur Komfort, dass ich das Thema Glauben neu aufnehme. Und dann ist damit eine Menge möglich. Ich lese euch nochmal diese wunderschönen Verse zum Ende dieses Kapitels vor, wo es da heißt, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Könnte hier vielleicht stehen, und sind der Gefahr des Virus entronnen? Ist das vielleicht auch denkbar? Königreiche bezwungen. Vielleicht bist du gerade nicht in der Situation, ein Königreich bezwingen zu müssen, oder vielleicht doch. Gibt es ein Reich der Finsternis? Gibt es das? Die Bibel sagt ganz klar ja. Es gibt ein Reich der Finsternis. Und wir können uns nicht aussuchen, ob wir damit konfrontiert sind oder nicht. Es ist eine Realität. Die Bibel gibt Antworten, die Bibel gibt Waffen und vor allen Dingen gibt sie den Sieg durch Jesus Christus. Und dass wir das annehmen. Oder wie viel ist die Antwort nur aller Ehre für unser Hygienekonzept, ne? Oder wie viel ist die Antwort nur diese Maßnahme, hier habe ich noch einen Podcast gehört, hier habe ich noch dies und das. Ich weiß gut Bescheid und werde mich ordentlich kümmern. Ja gut, mit dem Verstand benutzen und Gutes tun, genau. Aber unsere Freiheit durch den Glauben vielleicht wirklich neu zurückzugewinnen. Mir wird es nichts tun. Es steht auch im Markus-Evangelium, denen, die glauben, werden Zeichen und Wunder folgen. Und es steht, sie werden auf Schlangen und Skorpione treten, sie werden Giftiges trinken und es wird ihnen nichts anhaben. In eine neue Freiheit zu kommen, im Glauben, aber Herr, 10.000 zu meiner Rechten, 1.000 zu meiner Linken, aber mich wird es nicht treffen. Die Pest des Mittags, Psalm 91, wird mich nicht ergreifen. Und wirklich hinzustehen. Bin ich eigentlich safe? Ich hatte Corona. Ich hatte Corona und habe deswegen ein paar Antikörper. Dann gibt es ja, die bauen sich auch wieder ab und so weiter. Was macht man jetzt? Oh, Reinfektion, wie ist das Ganze? Habe ich einiges zu lesen und gemacht. Und danach weiß ich dann, das ist ja relativ selten, aber es könnte auch wieder sein. Es könnte passieren und so weiter und so weiter. Und dann gibt es die Mutation. Aber für einen zu sagen, Gott, du bist da und ich glaube. Oder meinen persönlichen Erschütterungstiefpunkt hatte ich, als die Botschaft kam, dass mein Sohn Daniel Corona hat. Ein paar Stunden später. Es kam diese Botschaft und in der Klasse gab es einen Corona-Fall beim Daniel. Und da hatte ich auch schon gewartet, war ich schon dabei. Ne? Hier. Und ein paar Stunden später sagte es dann tiefer in mein Herz, okay, das ist eine Krankheit, die mal so, mal so, mal so, so. Was kommt denn jetzt da bei ihm raus? Was hat denn der für einen Krankheitsverlauf? Oh. Und plötzlich war das eben ganz, ganz nah, das Thema. Und dann hat es mich das erschüttert. Und dann kam auch eine Angst in mich. Und da habe ich gemerkt, ups. Und Gott sei Dank habe ich mal gelernt, wie geistliches Kämpfen funktioniert. Gott sei Dank habe ich mal gelernt, dass man als Christ überwinden muss. Du kannst dir den Kampf nicht aussuchen, ob du als Christ kämpfen musst oder nicht. Das kannst du nicht aussuchen. Du kannst dir aber überlegen, ob du überwinden willst oder ob du nicht überwinden willst. Und ein Glück hat mir das mal jemand beigebracht. Und dann habe ich gegen diese Angst gerungen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe meinen Herrn gepriesen, habe den Herrn erhoben. War offen vor dem Herrn, dem Aufrichtigen gibt der Herr Gelingen. Habe einfach, Herr, ich habe auch Angst. Ich habe ihm gesagt, wie es mir geht. Habe mein Herz vor ihm ausgeschüttet. Ich habe ihn gebeten, Herr, bitte, bitte hilf mir jetzt, zu stehen. Und natürlich habe ich auch für meinen Sohn gebeten, um Heilung, um Milde, um Schutz. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Berg oder dieser Steinschlag oder wie immer, dieses, was da auf mich draufgeknallt war, wie ich langsam wieder Boden zurückgewonnen habe, wie ich wieder hingestanden habe und wie ich diesen Glauben wieder hatte und eine Freiheit und Frieden und auch Freude zurückgewonnen habe. Ne? Und guckt mal, was das für Größen sind. Freiheit, Frieden, Freude. Was sind das für Lebensgrößen, ja? Also es ist nicht eben so, ja, mal ein bisschen Last ist ein bisschen schwierig und so. Ja, man muss auch die Fakten sehen, man könnte sich ja reinfizieren. Ne? Man ist so ein bisschen wie mit Esau, ne? Esau hatte richtig Hunger und hat dann gedacht, oh, der Jakob hat so eine ganz tolle Suppe, die will ich haben, ach, dann gebe ich ihm auch mein Erstgeburtsrecht. Und hat eine gewaltige Kostbarkeit für eben mal keinen Hunger haben verkauft. Und das ist ein Grundprinzip. Dieselbe Dummheit können wir heute auch machen. Zum Beispiel, ich will ein bisschen Sicherheit haben, ich habe mich ganz gut informiert, ich habe alles gut beurteilt und so weiter. Ne? Also ich mache das auch. Ich sage nicht, dass man das nicht tun sollte. Ich mache das auch. Aber das andere muss dazukommen und zu schauen, komme ich wieder in Frieden, komme ich in Freiheit und Freude? Oder ist meine Art, mich zu informieren, zum Beispiel auch immer nur einseitig Tagesschau gucken, kann man sich auch ordentlich mit deprimieren, ja, führt es eigentlich dazu, dass ich eigentlich immer down bin, dass ich eigentlich immer eher belastet, depressiv, wenig Hoffnung, wenig Freude habe. Guck, was kommt am Ende raus? Kommt etwas raus, wo du mit Jesus stehst und es dir gut geht? Oder kommt dann etwas raus, wo du eigentlich nur einen schweren Rucksack trägst und die eigentliche, einzige Hoffnung ist, oh, wann kann ich diesen Rucksack endlich ablegen? Und das ist Mist. Das ist nicht das, was Christsein, was Jesus Christus dir geben will. Ja, der Rucksack, den kannst du irgendwann ablegen. Nee, er hat Freiheit, wo Bedrängnis ist. Er hat Ruhe, wo Sturm ist. Er hat Leben und Tanz, wo der Feind ist. Psalm 23, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist die Stunde, was wir erwarten dürfen oder wonach wir uns ausstrecken dürfen gegenüber dem Herrn. Herr, bitte decke mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir sind nicht die Christen, die abwarten. Wir sollen die Christen sein, die jetzt feiern. und vor allen Dingen alleine mit ihm. Denn jetzt ist auch eine Zeit der Prüfung. Was ist denn, wenn du nicht 1000 Leute hast, mit denen du mitschwimmen kannst? Was ist denn, wenn du vorne nicht den Glänzelobpreis hast? Was ist denn, wenn das Gemeindehaus nicht ganz toll geheizt ist und schön dekoriert und die liebe Inge hier schöne Blumen hinpackt und so weiter? Was ist denn, wenn es klein ist? Ist der Herr dann immer noch wichtig genug oder bleibe ich dann zu Hause und habe eigentlich keinen Bock mehr? Jetzt ist die Zeit, wo man merkt, wo man wirklich steht mit dem Herrn. Kann ich mit dem Herrn noch was alleine zusammen hinkriegen? Kann ich ihn suchen? Das ist eine Grundqualität, die in der Heiligen Schrift steht, den Herrn zu suchen. Kann ich das noch? Oder bin ich eigentlich auch so in dieses Smartphone-Ding da so drin? Ne, ist auch wieder so etwas, ne, es geht nicht um falsch und richtig. Ich liebe mein Smartphone, es ist ein großer Freund meinerseits, meine elektronische Sekretärin. Was habe ich da nicht für einen Kalender drin? Kann mir Predigten anhören, im Internet was gucken, Kalender gucken oder was nicht was, oder ein Video anschauen. Ach, was ist das nicht toll, das nimmt mir alles ab. Früher musste ich mich noch selber um Unterhaltung kümmern oder so. Musste vielleicht noch irgendwie nachdenken oder sonst was. Jetzt kann ich das hier alles, mir alles holen. Muss in der Schule noch was lernen, jetzt muss ich nur noch mal googeln und habe die Informationen. Und so kann es auch beim Christsein werden. Ich muss immer den richtigen Download haben. Ich muss den richtigen Lobpreis haben. Ich muss den richtigen Verkündiger da vorne haben. Ich muss das haben. Aber eigentlich, wenn ich die Bibel schaue, gibt es nicht immer nur alles frei Haus und ohne ein kleines Preischen. Da steht was davon, sein Kreuz auf sich nehmen zu müssen. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich habe eine Seite in mir, die Bibel nennt das alter Mensch, die will gar nicht zu Gott. Die will Gott nicht gehorchen, die will Gott nicht dienen, die will Gott nicht loben, die will ihr eigenes Ding machen und liebt eigentlich auch die Sünde. Das gilt für jeden. Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ist das nicht so gemeint, sondern das gilt für uns alle und mich ganz genauso. Und deswegen gibt es das Kreuz, an dem wir ein Stück weiter sterben müssen, dass wir den alten Mensch, die alte Natur wirklich verlieren. Und das ist etwas, was in Krisenzeiten besonders gefordert ist, jetzt gefordert ist, den Herrn zu suchen. Nicht zu warten, bis ich wieder das fette Buffet kriege, zum Beispiel in der Gemeinde oder so, sondern zu sagen, ich brauche den Herrn jetzt. Und ich weiß letztendlich nicht, was ist denn nächste Woche in einem halben Jahr und so weiter. Ich weiß noch, dass ich hier gestanden habe, im Mai letzten Jahres oder war es auch April, wo ich die 1. November-Perspektive verkündigt habe. Wer kann mit dem Begriff noch was anfangen? 1. November-Perspektive. Genau, das war damals, dass wo wir im April alle genervt waren von diesem Corona-Ding, keiner hatte das erlebt und die Frage war, wie geht es jetzt weiter? Und im Gebet hatte ich den Eindruck bekommen, das wird noch eine ganze Zeit so weitergehen. Wir müssen langfristig denken und nicht einfach nur abwarten. Das Abwarten ist falsch. Wir müssen Schritte tun. Daraus entstand dann das Konzept, Zwischenzeit und wirklich aktiv zu werden, die Ärmel hochzukrempeln, Doppelgottesdienst und so weiter. Genau. Und jetzt haben wir März 2021. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich habe eine Erwartung von einer gewissen Beruhigung und warme Jahreszeit, das Thema kennt ihr schon. Und auch ich rechne mit einem relativ normalen Herbst. Ich rechne mit einem relativ normalen Herbst. Es kann aber auch wieder anders kommen. Es ist weiterhin total falsch, abzuwarten, bis es wieder normal wird. Sondern heute ist der Tag des Heils. Und by the way, du weißt gar nicht, ob du im November noch auf dieser Erde bist. Und ich auch nicht. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Und wie, ne, es ernst zu machen. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie wann wir leben. Also heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute entscheide ich mich für intensive Nachfolge. Heute entscheide ich mich, Jesus zu suchen. Heute entscheide ich mich, ihm gehorsam zu sein, wirklich mit ihm unterwegs zu sein. Das, möchte ich sagen, ist ein kluges Auskaufen der Zeit, auch wenn wir unserem inneren Schweinehund dafür ein Stück bekämpfen müssen. Lasst uns also ausstrecken zu glauben. Ich möchte euch eine Geschichte von Jesus lesen, die man vielleicht nicht so oft hört, die uns aber zu diesem Thema enorm viel sagt und uns vielleicht auch einem helfen kann zu einem heiligen Ernst. Da kommt Jesus nach Hause in seine Vaterstadt Nazareth. Und da heißt es aus Matthäus 13, die Verse 53 bis 58. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davon ging und kam in seine Vaterstadt und Nazareth und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten, woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Jetzt, also, soweit ist gut gelaufen. Aber dann, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Und jetzt? Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Und tat dort nicht, in anderer Übersetzung heißt es, er konnte dort nicht viele Zeichen tun wegen ihres Unglaubens. Es gibt so eine schiefe Theologie, das ist so eine Einseitigkeit, wenn Gott will, dann wird er das schon tun. Gott kann es so machen und so, wie der Herr will. Aber so redet die Bibel nicht mit uns, sondern die sagt, hey, was ist denn dein Herz? Was willst du denn? Was? Weil sonst gäbe es auch im Gebet kein Flehen. Ja? Wenn, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Naja, da muss man auch nicht so sich anstrengen oder mit Gewalt oder sonst irgendwas. Welchen Sinn macht es, wenn die Bibel sagt, dass wir flehen sollen zu Gott, wenn es eigentlich sowieso vom Herrn schon fertig entschieden wäre? Was ist in dem Herzen? Was wollen wir wirklich? Tat dort nicht viele Zeichen wegen des Unglaubens. Wir müssen das sehen. Unser Glaube ist wichtig. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wenn ich jetzt sage, wir, meine ich jetzt nicht wir Gemeinde Forchheim, sondern wir Christen, allgemeiner. Ne? Und ich bin selber hier in so einem gewissen Prozess, ob wir so dieses Glauben, der siegt, der gestaltet, der überwindet, wirklich so ein bisschen an die Seite gestellt haben. Und uns dann wundern, dass wir in Gemeinde nicht so viel zustande kriegen, wie wir uns das wünschen. Uns dann wundern, dass wir heilungsmäßig nicht so viel passiert, wie wir uns das wünschen. Und uns dann wundern, dass wir die Leute draußen nicht so erreichen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Weil wir Glauben nicht einsetzen. Weil wir das Thema Glauben nicht richtig, ja, sag mal, drauf haben. Sondern mehr so, muss man es so machen, muss man hier nochmal was lernen. Und von Willow Creek gibt es dieses und das. Und der Johannes Hartl, der hat jetzt auch eine ganz tolle Idee und so weiter. Wie hat das alles richtig, diese Inspiration? Aber letztendlich, unser Herz ist da Glauben drin. Und nicht nur Jesus, ja, du bist der Herr, ja, Jesus, du bist Gott, ja, Jesus, du hast es am Kreuz geschafft und so weiter. Sondern Glaube für das, wo du im Leben stehst und wo deine Mauer, deine Jericho-Mauer fallen soll. Und durch dich und sich an dieser Stelle Gott in deinem Leben verherrlichen möchte. Wo Gott möchte, dass da ein Licht geschieht, was andere berühren kann, die plötzlich denken, okay, das schaffe ich nicht alleine. Was ist denn da los, dass da irgendwie du irgendwie so lebst oder dass da was passiert ist? Und dann von Gott zu erzählen, nicht als dem, ich habe hier noch ein bisschen Moral, das wird dich total segnen, sondern ich habe ein Stück Leben, ich habe ein Stück Kraft, ich habe ein Stück Sieg und Freiheit. Und so war auch Jesus unterwegs. Er hat Sieg, er hat Kraft, er hat Freiheit, er hat neues Leben gebracht. Und in seiner Nachfolge und Mission, da sind wir ja drin berufen, dafür. Ich möchte eine kleine Stille machen in dieser Predigt, so eine halbe Minute vielleicht. Larissa, vielleicht können wir ein bisschen instrumentale Musik haben, so für eine halbe Minute. Und nimm mal das so für dich, so, wo bist du mit deinem Glauben? Ist das ein Thema für dich, was ich hier erzähle? Dieses, den Glauben aktiv neu zu besetzen, gerade in dieser Weise, wo der Glaube wie ein Werkzeug ist, wie eine Waffe gegen deine Feinde ist, wo der Glaube eine Kraft ist, wo eigentlich sein soll, der wird das Mauern einstürzen. Wo stehst du da? Lass das mal rein und vielleicht ist es auch der Moment, zu Gott ein Gebet zu sprechen. Ja, stimmt, Jesus. Ich will dir nachfolgen, aber eigentlich ist das eine Seite des Glaubens, die ich ganz neu ergreifen möchte. Und vielleicht ist die auch ganz schön interessant und schön. Lass uns einen kleinen Moment der Besinnung haben. Ja, ich möchte einen Schlussteil jetzt im Schlussteil dieser Predigt nochmal drei Punkte dir mitgeben, drei Bibelverse dir mitgeben, mit denen du arbeiten kannst, dir Glauben zu erschließen. Das eine ist jetzt praktisch, was ich gesprochen habe, das überhaupt zu bemerken, es zu achten, sich dafür zu entscheiden, es von Gott zu wollen, zu erbitten. Und jetzt möchte ich dir nochmal drei Punkte sagen, die dir einfach helfen können, zu Glauben zu kommen. Ja, zu Glauben zu kommen. Weil, wie ich das vorhin auch mit der Diagnose dann, mit dem Befund bei meinem Sohn gesprochen habe, ist es ja etwas, dass dann etwas kommen kann und dir Glauben einfach wegnimmt. Ja? Und das können ja verschiedenste Sachen sein, die das tun, dir den Glauben wegzunehmen. Und deswegen, das Erste, eine extrem starke geistliche Waffe ist, dass du trotzdem Danke sagst. Epheser 5,20, ne? Keine Idee, keine Lebensweisheit von mir, die sind vernachlässigbar, aber was Gottes Wort sagt, das ist es wirklich wert, es festzuhalten in jeder Stunde deines Lebens. Epheser 5,20, danke Gott alle Zeit für alles. Und deswegen war es auch ein Punkt in so einer Situation von Bedrohung, ein bisschen so Angst ums Leben haben und so weiter, zu sagen, aber Herr, ich danke dir für die Situation. Ich danke dir jetzt dafür, dass diese Infektion so stattgefunden hat. Ich danke dir dafür. Hey, was macht das für einen Sinn? Was macht das für einen Sinn? Ist das irgendwie ein bisschen schizophren oder so? Nee, das heißt, dass ich so etwas wie geschrieben steht, Gott aber kann alle Dinge zum Besten dienen lassen, dass ich das glaube. Dass ich glaube, dass er trotzdem Herr darüber ist, weil das ist eine der größten Nöte, wenn wir in Situationen des Lebens das Empfinden haben, Gott hat die Kontrolle verloren. Irgendwie alle machen hier was, aber Gott ist nicht mehr im Regiment oder sonst was, ist eine gefährliche Kiste. Mit diesem Ding und das dann auszusprechen und ich empfehle dir es wirklich mit deinem Mund es laut auszusprechen. Herr, ich danke dir für die Situation. Vielleicht sprichst du auch den Bibelvers aus, auch eine starke Sache, Bibelverse direkt auszusprechen. Herr, ich danke dir für die Situation, ich lobe dich trotzdem darüber und dass Gott einfach wieder Gott wird in der Situation. Er ist es natürlich sowieso, aber es geht eben nicht einfach um verstandesmäßige Richtigkeit, es geht darum, ob in deinem Herzen das geglaubte Wahrheit ist. Und dieser Punkt kann dir dazu helfen, dahin zu kommen, sagen, ja, Gottes Wort, ich danke dir. Und Dank heißt ja auch, dass irgendwo etwas Gutes kommen wird. Ja? Wenn wir denen, die Gott suchen, müssen glauben, dass er sei und denen, die suchen, dass er ihnen ein Belohner ist. Ne? Dank sagt, ich erwarte etwas Gutes von dir. Und das ist auch richtig. Denn er sagt ja, ich liebe euch, ihr seid meine Kinder, Gott will dir Gutes. Das hat unterschiedliche Wege, das ist nicht immer so, wie wir uns das alles vorstellen, aber er weiß, was gut ist und er weiß vor allen Dingen, was in dem Moment gut gewesen ist, wenn du mal vor seinem Thron stehst. Jeder Mensch wird einmal vor Gott, dem Herrn, stehen und er ist der, der heute dir hilft, dass er dir dann wirklich geholfen hat. Und manchmal ist ein bitterer Trank auf dem Lebensweg besser als ein süßer Trank. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also danket Gott alle Zeit für alles, Epheser 5,20. Nochmal aus jetzt der zweite Vers, aus Hebräer 11, Vers 2. Unscheinbar, ich habe ihn auch schon gelesen, aber nehmt ihn nochmal mit. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Dieser Reihenfolgeaspekt. Nicht, ich habe erst das Wort und erst die Sicherheit von Gott, dann glaube ich ihm auch, sondern ich glaube ihm vorher. Und den Glauben, das Zeugnis zu empfangen. Halte den Glauben fest. Wenn es da drin anfängt zu rühren in deinem Herzen, wenn da Angst, Schuldgefühle, was weiß ich, was ich für Fantasien, irgendwelche Szenarien kommen, halte den Glauben fest, da ist dieser rettende Christus. Da ist dieser Hirte, der mich bergen will. Da ist dieser Vater, der mich verzeiht, auch wenn ich schwer an ihm gesündigt habe. Ne? Der verlorene Sohn, ja? Der ist ja nicht einfach nur ein bisschen daneben gelaufen, der hat schwer gesündigt, aber der Vater ist barmherzig. Haltet es fest und in dem Glauben festhältst, öffnest du etwas in deinem Herzen, dass Gottes Geist deinem Geist Zeugnis geben kann zu dem, was du brauchst. Und da kommt noch jetzt die dritte Bibelstelle ins Spiel, aus Psalm 50, Vers 23. Wer aber Dank opfert, der preist mich, dass ich ihm zeige den Weg des Heils. Wer mir Dank opfert, der preist mich, also verehrt mich, dass ich ihm zeige das Heil. Ja, ist nochmal dieses ne, Dank als ein Werkzeug. Es erhebt Gott, es gibt Gott die Ehre, es proklamiert, es bekennt seine Herrschaft, aus seinem Allmacht, in allem doch Gutes zu tun und Dinge zu wenden oder sie zum Guten dienen zu lassen. der preist mich. Ist auch eine starke Abwehr natürlich immer gegen den Feind, weil in diesen Bedrängnissen ist natürlich der Feind immer ganz in der Nähe und möchte entsprechend das verwerten, um dir dies und das und jenes zu rauben und so. Das Danken ist immer eine Abwehr, auch gegen den Feind. Und dass ich ihm zeige den Weg des Heils, dass eine andere Sicht kommt, dass du plötzlich andere Dinge siehst. Es gibt eine Situation im Alten Testament mit dem Propheten Elisha. Und Elisha ist in einer Stadt und diese Stadt wird belagert von einem wirklichen Heer. Und daneben ist sein Diener, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Hat jemand den Namen? Okay, neben ihm ist sein Diener, der denkt, eieiei, jetzt wird es aber ganz schön eng und der hat wirklich die Hose voll und der hat nur eine. Ne? So, das ist also eine wirklich sehr unangenehme Situation. Nein, der hat wirklich Todesangst, dieser Knecht von Elisha. Und Elisha ist aber ganz ruhig. Und dann betet er, Herr, öffne meinem Knecht die Augen. Und dann werden ihm die Augen geöffnet und dann sieht er plötzlich himmlische Heerscharen, die sind. Und plötzlich sieht er, die himmlischen Heerscharen sind ja viel mehr. Und wenn himmlische Heerscharen gegen irdische Heerscharen kämpfen, muss man sich jetzt nicht mehr überlegen, wer denn jetzt den Sieg davon trägt. Und so kann es eben sein, dass durch ein Offenbaren des Heils, das heißt des Heilswirkens Gottes, des Helfens Gottes, allein der Gegenwart Gottes, eine Situation total verändert wird. Ja? Und das schafft natürlich Glauben. Dann ist mein Herz bei Gott, mein Herz ist auf Gott ausgerichtet. Ja. Also, wer Dank opfert, ist es dann ein schwerer Moment in der Krise, auch diesen Dank Gott trotzdem zu geben, der preist mich, sagt die Schrift, dass ich ihm zeige das Heils. Also, das so als paar Impulse jetzt am Ende noch, wie du dir selber helfen kannst, dass dir Glaube nicht geraubt wird, sondern dass du in der Krise gerade Glaube gewinnst. Und das brauchen wir. Und lasst uns schauen, dass wir jetzt in diesem bisschen Schmelzofen, in dieser anstrengenden, schwierigen Zeit, die eine Art von Verfolgung ist, faktisch, nicht so genannt wird, aber die eine Art von Verfolgung ist, wachsen als Gemeinde, weil wir den Herrn suchen, weil wir den Glauben nicht wegpacken und immer nur fleißig hören, was das RKI sagt, darf man tun, ist alles gut, sondern den Glauben besetzen. Für den Glauben uns entscheiden, den Glauben suchen. Und so hat Gemeinde Christi auch in anderen Jahrhunderten überwunden und ist sogar gewachsen in der Krise. Lasst uns eine Gemeinde des Glaubens sein. Lasst uns Jünger sein, die den Glauben suchen, den Glauben festhalten, die den Glauben mehren, weil sie den Herrn suchen. Amen. Ich will das jetzt in einem Gebet nochmal formulieren, das dem Herrn einfach nochmal so bringen. Und weiß nicht, wenn du sagst, eigentlich ist das echt mein Ding und ich habe verstanden, dass das in dieser Zeit wichtig ist. Wenn du willst, kannst du aufstehen, du kannst es auch wichtig finden und trotzdem sitzen bleiben, wie du magst. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, was uns lehrt und gerade auch in anstrengenden Zeiten wie diesen, wir vielleicht auch Dinge ganz neu lernen müssen, wie zum Beispiel das Ding mit dem Glauben. Herr, und ich schließe mich selber auch total ein. Ich selber merke auch, dass ich hier weiter lernen möchte, dass ich Dinge intensivieren möchte und vielleicht, wo eine gewisse Einseitigkeit zu Bildung, zu Verstand gekommen ist, bei aller Ehre dieser Bereiche, doch dieser andere Bereich wachsen muss. Und Vater Gott, so bitte ich dich, dass du deinen Heiligen Geist in jedes einzelne Herz sendest. Ob es jetzt hier ist oder auch im Stream, bitte sende deinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns ermutigt, der uns beten lässt, der uns nicht durch irgendwelche Vernünfteleien oder Zweifeleien, wo wir gar nicht merken, wie uns Glaube gestohlen wird, obwohl er wirklich geistliches Gold ist. Ich bitte dich, dass wir geistliches Gold als solches auch achten, als solches auch verstehen und es in heiliger Weise mehren, auf dass wir strahlen, dass dieses Gold glänzen kann. Herr, nicht weniger als deine Gnade und Licht. Herr, und das brauchen die Menschen um uns herum. Halleluja, Herr, bitte erfülle uns mit deinem Geist und lass uns im Glauben wirklich zunehmen. Gnade sei uns, Herr, bitte sei du mit uns und hilf uns. Jesus, guter Meister für deine Jünger, die es sein wollen. Amen. So, genau, wir setzen uns nochmal. Die Zeitumstellung, da hat der Manfred schon darauf hingewiesen, da achten wir alle drauf, genau, und das ist ja nicht nur für uns alle, auch für dich, Manfred, nicht wahr? Hier hat jemand schon einen lustigen Kommentar aus der Ecke gemacht, danke MM, sehr schön, sehr schön. Genau, es ist noch ein bisschen Zeit, Möglichkeit zu reden, achtet auf das Thema Abstand und auch gerade, wenn ihr draußen steht, genau, aber auch eine Chance, sich auch ein bisschen auszutauschen. Am Ausgang wird wieder ein Kollektenkörbchen stehen, wo ihr den Haushalt der Gemeinde unterstützen könnt. Genau, aber auch danke, wenn ihr das elektronisch macht. Das ist natürlich genauso gut und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann möchte ich gerne den Segen sprechen und bitte euch noch einmal dazu aufzustehen. Ja, vielleicht Christel und Arno, vielleicht mögt ihr sogar auch schon nach vorne kommen, euch langsam bereit machen, weil wir dann noch ein Lied hören und im Herzen dann mitsingen. Himmlischer Vater, ich lobe dich. Ich lobe dich, dass du wirklich Gott bist, wirklich allmächtig bist. Und Herr, dass du fähig bist, den Tisch im Angesicht der Feinde zu decken. Halleluja, danke, dass du fähig bist, den Tisch im Angesicht der Feinde zu decken. Und ich bete, Herr, dass wir das vielleicht ganz neu lernen, wirklich in der Krise trotzdem dich zu suchen und ja, dich zu feiern vielleicht sogar. Ich bitte dich, dass du uns wie neue Bilder, dass du uns neue Vision gibst, neuen Geist in dieser Zeit zu wachsen und nicht zu vergehen. Wir loben dich und bitten dich um deine Gnade und um deinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Im Namen Jesu Christi. Amen.